Ja, ihr Lieben, wir sind mittendrin. Mein Tablet auch gleich. Mittendrin in der neuen Predigtserie. Wenn ich dabei war, kein Problem, man kann es auch online nachschauen. Und zwar haben wir gesagt, als wir überlegt haben, hey, was wollen wir genau den Leuten wie weitergeben, wo sind wir gerade so mittendrin? Und wir haben gemerkt, die Bibel, warum eigentlich? Warum lesen wir die Bibel? Warum ist das wichtig, aus einem Buch zu lesen, was schon relativ alt ist? Und was hat es mit heute noch zu tun? Wir haben gehört letzte Woche, dass die Bibel das Buch ist, was am allermeisten gelesen worden ist. Das am meisten übersetzt worden ist. Und noch nicht ganz in alle Sprachen, aber das sind ganz viele fleißige Menschen, die das genau tun. Die Bibel ist ein Sammelwerk von genau 66 Büchern. Und die sind aufgeteilt in zwei Hälften. Ein Altes Testament und ein Neues Testament. Und das hat einen guten Grund. Das Alte Testament entstand vor Christi Geburt, das heißt vor Weihnachten. Irgendwo zwischen dem 9. bis zum 2. Jahrhundert. Und das Neue Testament, das ist viel aktueller, das ist nämlich nur vom 1. bis zum 2. Jahrhundert nach Christus ist das entstanden. Ihr seht, das ist sehr wichtig zu sagen, warum das alt ist und neu. Nein, für heute ist alles alt. Aber warum ist das ein Unterschied? Das Alte Testament ist auf Hebräisch geschrieben worden oder Aramäisch und das Neue eher in Griechisch. Das heißt, andere Kulturkreise, andere Worte, um Dinge zu beschreiben. Ich meine, alleine als Deutsch in die Schweiz zu kommen, hey, es gibt so viel verschiedene Worte, wo ich nöd verstau. Heidenei. Wie ich das allererste Mal hier ins Furtal gefahren bin, weiß ich noch ganz genau. Und ich habe so in mich gespürt, ist es der Ort, wo wir sein sollen oder nöd? Da sind wir an einem Schild vorbeigefahren, wo es nach Boppelsen ging. Und jetzt müsst ihr wissen, Boppelisse im Hessische, wo ich herkomme, ist Bobbelsche. Und Bobbelsche ist jemand, den man gern hat. Fand ich mega cool. Ich wusste gleich, dieser Ort ist the place to be. Ich weiß, ich bin am richtigen Ort. Nette Menschen sind hier. Sie verstehen mich in Hessisch. Bobbelsche ist hier. Halleluja. Wenn jemand schon mal die beiden Teile gelesen hat, im Alten und im Neuen Testament, dann hat man gemerkt, boah, da sind schon andere Sachen drin. Man kommt schon schnell auf den Gedanken, naja, irgendwie sind es schon relativ verschiedene Geschichten, die wir da hören. Im Alten Testament wird ganz viel über blutrünstige Eroberungen gesprochen. Es wird erzählt von Mord und Totschlag und alles dazwischen. In meinem Kopfkino ist da sehr, sehr viel Ketchup im Spiel. Das habe ich immer gesagt, wenn so Filme wirklich zu spannend für mich waren, hat mein Bruder immer gesagt, Doro, kein Problem, die haben viel, viel Ketchup. Es ist alles gut. Dachte ich, ja, stimmt, nicht so schlimm. Also wenn dir das Bild hilft, es ist alles gut. Viel Ketchup. Im Gegensatz zum Neuen Testament ist das fast schon easy zu lesen. Das ist fast schon eine Liebesgeschichte. Also wirklich total Romance, ganz easy peasy. Jesus ist da. Er macht Kranke wieder heil. Er spricht von Vergebung auch für schlimme Situationen. Er ist da. Das Neue Testament ist super. Das Alte Testament ist furchtbar. So könnte man sehr schnell denken, wenn man da stehen bleibt und sagt, die Unterschiede sind sehr krass da. Warum ist das Ganze wichtig? Man könnte schnell auf den Gedanken kommen, hat Gott Urlaub gemacht? So zwischen dem Neuen und dem Alten Testament. Wir wissen, dass 400 Jahre dazwischen lagen, also zwischen den letzten Schriften vom Alten Testament als bis zu den Neuen, die angefangen worden sind zu schreiben. Oder hat er einen guten PR-Agenten engagiert in der Zwischenzeit, um zu überlegen, wie könnte man im Image ein bisschen aufputschen? Nein, da glauben wir nicht dran. Die Bibel sagt, dass Gott immer der gleiche ist. Gestern, heute und morgen. Das, was kommt, ist genauso gleich wie das, was war. Und ich habe letzte Woche gesagt, naja, uns Menschen sagt man immer, hey, wenn du da stehen bleibst, wo du bist, ist das nicht gut. Du musst dich verändern, du musst vorwärts kommen, du musst weitergehen. Und bei Gott ist es eine andere Eigenschaft. Er ist immer der gleiche. Und es soll was vermitteln? Sicherheit. Vertrauen, Zuversicht, Hoffnung. Weil das, was er damals gesagt hat, hat genau die gleiche Gültigkeit für dein Morgen. Das ist die Aussage der Bibel. Gott ist der gleiche, nicht weil er keinen Bock hat, sich zu verändern, sondern weil er dir und mir Sicherheit geben möchte. Ich bin für dich da. Und das, was ich im Alten Testament gesagt habe, hat genau die gleiche Bedeutung für dich heute. ich bin da und gehe mit dir. Du hast die Zusage, wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst, wenn du keinen Ausweg hast und wenn Niederlagen und Krankheiten dich besuchen kommen, dass da einer ist, der sagt, ich bin bei dir, ich gehe mit dir durch, egal wo es hingeht, durch dick und dünn. Ich bin auf deiner Seite. Der allgegenwärtige, allwissende und liebende Gott ist auf deiner Seite. Der, der durch die ganzen Jahrhunderte hindurch und Jahrtausende hindurch gezeigt hat, ich weiß, was ich tue und ich bin mit und für meine Menschen. Das Alte Testament, das können wir nur lesen oder verstehen mit dem Zoom-Blick, weniger mit dem Lupenblick. Wenn du einzelne Geschichten aus dem Alten Testament nimmst und versuchst, sie ins Heute zu transferieren, wird es schwierig. Aber wenn du einen Schritt zurückgehst und das ganze Bild betrachtest, in den Zoom reingehst, dann verstehst du, aha, da hat es einen Bogen drinne und der spannt sich bis heute hindurch. 9% von dem, was Jesus im Neuen Testament aufgeschrieben gesagt hat, vielleicht war es auch noch ein bisschen mehr, sind aus dem Alten Testament. Es sind Zitate aus dem Alten Testament. Das heißt, Jesus und die damalige Kultur wusste sehr genau, was Gott damals seinem Volk gesagt hat. Wenn das Alte Testament nicht wichtig gewesen wäre, hätte Jesus keine Zeit damit verschwendet, in seinen 3 Jahren, wo er gewirkt hat und gelehrt hat, da irgendwo Bezug zu nehmen. Aber er hat Bezug genommen. Und das kann für uns ein Indiz sein, das hat irgendwie eine Bedeutung. Es ist bedeutungsvoll, wenn ein wichtiger Szenario, ein Typ, der aus dem Neuen Testament was erzählt hat, der nichts weniger war als der Sohn Gottes, wenn er darauf Bezug nimmt, dann dürfen wir das auch. Im Alten Testament ist es wichtig zu wissen, genau, aus dem Zoom herauszukommen. Also was wäre denn dieser Zoom-Blick vom Alten Testament? Und dafür brauchen wir die allerersten Seiten aus der Bibel, nämlich den Schöpfungsbericht. Wie ist das alles so passiert, was um uns herum ist und wie war das mal? Und da lesen wir im 1. Mose 1, Vers 1, ganz den ersten Teil, am Anfang schuf Gott. Da steht nicht, am Anfang war eine Ursuppe und da steht auch nicht, und am Anfang entstand plötzlich und unerwartet. Und da steht auch nicht, ein Samenkorn kam und wehte dahin und plötzlich fand es Erde. Da steht drin, ein Gott, der anscheinend ziemlich kreativ ist und ziemlich viele Möglichkeiten hat, er erschafft. Er erschafft. Und weiter steht, was er erschafft. Er schafft Himmel und Erde. Dieser Gott hat ganz am Anfang aus nichts etwas gemacht. Dieser Gott hat aus nichts, aus einem großen Durcheinanderklumpen, was noch nicht sortiert war, nicht irgendwie eine ansatzweise lebensfreundliche Situation war, hat er etwas gemacht, wo Möglichkeit besteht, dass Leben hervorgeht. Übertragen ins Heute, Zoomblick. Gott kann heute noch aus deinem und meinem Nichts etwas Lebendiges hervorbringen. Diese Kraft hat er heute noch. Weiter im Text. Was hat er noch alles gemacht? Er hat Himmel und Erde gemacht. Er hat Licht und Dunkel gemacht. Er hat Pflanzen und Himmelskörper geschaffen. Er hat die Tiere auf dem Wasser, in der Luft und dem Wasser gemacht. Und ganz am Ende, als Krone der Schöpfung, den Menschen. Und ich kann es mir nicht verkneifen. Die Kirsche auf der Torte ist die Frau. Weiter geht's. Jetzt kann man überlegen, wie hat Gott das gemacht? Das ist die Naturwissenschaft. Oh, ich will wissen, wie kam das genau zusammen? Welche Formel hat er gesprochen? Oder was hat er genau, wie hat er geguckt? Wie waren die Sachen? Die Bibel hat nicht den Anspruch, naturwissenschaftliche Dinge zu erklären. Manchmal passiert das, aber eher zufällig. Ihr Blick ist ein anderer. Sie sagt, warum funktionieren Dinge? Und warum macht es Sinn, sich so und so zu verhalten? Es ist eher ein Life-Coach-Buch als ein Erklärbuch. Ein Life-Coach-Buch zu sagen, hey, wenn du so und so handelst, wird das und das rauskommen. Wenn du Leute betrügst und wenn du sie anlügst und wenn du böse bist und Leute kaputt schlägst, dann geht es dir nicht gut. Andersrum, wenn du versuchst, das Beste aus deinem Leben zu machen, wenn du nett zu dem anderen bist, auch wenn er nicht nett zu dir ist, dann wird es dir besser gehen. Das sind kleine Dinge. Lest mal die Sprüche, da sind sehr viele solcher Tipps und Tricks drin, wie Menschen miteinander ins Gespräch kommen können und was Gott sich überlegt hat. Es lohnt sich, in diesem Buch zu lesen, aus diesem Teil. Warum schuf Gott die Erde? Zoomblick, nicht weil er es kann und weil er zeigen wollte, wie cool er ist, auch wenn er es ist. Er wollte echte Beziehung mit echten Gegenübern. Wir lesen in der Bibel von Engeln und Himmelsherrschern, die um ihn herum sind, aber das sind eher sowas wie Boten. Gott sagt was und sie machen. Sie denken nicht groß drüber nach, sie machen es einfach. Und er wollte aber Beziehung haben. Und Beziehung ist, wie wir alle wissen, schwieriger. Wenn ich meinem Mann sage, Kevin, mach doch mal dies oder das, dann sagt er, Schatz, heute nicht. Und ich sage, morgen mache ich das Gleiche. Nein, Quatsch. Warum? Wieso? Warum macht er nicht einfach das, was ich sage? Oder wenn er mich fragt, warum mache ich nicht einfach das, was ich sage? Ich habe einen freien Willen. Und der ist komplizierter. Der kommt mir manchmal in den Weg und manchmal ist es auch gut. Gott schafft den Menschen. Und das lesen wir im Vers 27. Und ich liebe die Volksbibel da. Leute, ihr müsst mir verzeihen, aber das muss ich euch vorlesen. Okay, nun werden wir die Menschen designen. Sie sollen uns ähnlich sein, so wie wenn man sich in einer Webcam spiegelt. So ähnlich sollen wir sein. Das heißt, wenn du in die Webcam guckst und das auf einem Bildschirm siehst, siehst du haarknau, wie du aussiehst. Mit einer besseren Auflösung siehst du sogar jede Falte und jede Stirnrunzeln. Also nicht so gut aufgelöst. Das ist mein Fall. Ich habe dann eher so eine super schöne Haut, aber lassen wir das. Er soll sie spiegeln. Wir sind ähnlich gemacht wie Gott. Nicht ganz genauso, das hätten wir rausgefunden, ziemlich schnell, wenn wir genau die gleichen Fähigkeiten gehabt haben, aber eine haben wir eben doch. Wir können auch designen. Wir können auch Dinge hervorrufen, Dinge ins Leben rufen oder auch nicht. Wir können auch erschaffen. Und wir haben, wie er selbst auch einen freien Willen, zu entscheiden, ob ich das möchte oder nicht. Der Mensch kommt irgendwann in seinem Leben zu dem Punkt zu entscheiden, gehe ich diesen Weg mit diesem Gott oder gehe ich ihn nicht? Und in der Bibel werden beide Wege aufgezeigt, was es heißt. Gehe ich diesen Weg mit diesem Gott, heißt das, der Gott geht mit mir, unterstützt mich da, wo er kann und er hat einen Plan für mich. Er wollte mich genau mit der gleichen Kombination, die ich eben habe, genauso mit den Locken oder glatten Haaren, die ich eben habe, genau zu dieser Zeit, wo ich heute lebe. Es ist nicht hoppla hopp irgendwas passiert, dass ich halt zufälligerweise im 21. Jahrhundert lebe und nicht im Mittelalter. Es ist ein Plan, den er verfolgt hat, dich genau dahin zu platzieren, wo du eben bist. Er verspricht ewiges Leben mit ihm, eine echte Beziehung und weiterkommen. Wenn ich diese Entscheidung nicht treffe oder andersrum, wenn die Entscheidung ist, nein, ich möchte nicht mit ihm gehen, sagt er, du wirst aus dem Leben herausgehen, aus meiner Gunst. Du wirst nicht mit mir laufen können und es werden andere Dinge auf dich einprasseln. Die Entscheidung zu fällen, nicht sich zu entscheiden, heißt nicht mit dem Lebensspender unterwegs zu sein, sondern mit dem Todbringer. Alles, was du anpackst, kann nicht zum Ziel kommen. Du weißt nicht, wer du bist und du weißt nicht, wo du hingehst. Du bist verloren. Gott sagt, ich weiß, wo du hin willst und ich weiß, warum ich dich geschaffen habe. Im Alten Testament steht, ich habe dich in meiner Hand geschrieben, ich weiß, wer du bist. Ich sehe dich. Den abgeknickten Ast werde ich nicht abreißen aus deinem Leben und auch nicht den glimmenden Docht auslöschen mit einem Wassereimer. Ich sehe dich und will das Beste für dich. Wenn du das nicht entscheidest, weißt du es nicht. Du wirst in andere Situationen reinkommen. Also uns wird in der ersten Geschichte, in den ersten paar Seiten erzählt, es gibt einen Garten. Und dieser Garten ist da, um Leben zu produzieren, damit es gut kommt. In diesem Garten sind genau zwei Bäume von ganz vielen anderen Bäumen, der Baum des Lebens und der Erkenntnis, also der Weisheit, zu verstehen, dass der Mensch alles holen kann, alles angucken kann, alles anfassen kann und alles essen kann, außer die Früchte von diesen beiden Bäumen. Und hätte der Gott das jetzt einem Engel erzählt, hätte er gesagt, safe, Du sagst, ich mach easy. Er hat es aber einem Menschen erzählt, dem Adam, dem ersten Menschen, dem, von dem wir lesen. Und er hatte den freien Willen zu tun, das, was Gott sagt, oder eben nicht. Und er hat die zweite Wahl getroffen und das hat Auswirkungen bis heute, dass wir einen Weg gehen ohne diesen Gott. Es kam Tod und Trennung in der Beziehung zwischen Gott und dem Menschen. Es kam Alter, es kam Krankheit, es kam Streit, es kam Versuchung. All die Dinge, die schwierig sind oder unser Leben anstrengend machen, kamen in das Leben hinein, auf die Welt, die Gott geschaffen hat mit dem Ziel, Beziehung, ewige Beziehung mit dem Menschen zu führen, Dinge zu kreieren, zusammen mit ihm Ideen zu wälzen und zu gucken, hey, was könnten wir hier noch tun und was könnte man da noch machen? Oder hast du eine Idee zu? Das Alte Testament können wir nur einordnen und verstehen, wenn wir verstehen, dass der Garten Eden ein Ort war, wo absolute Harmonie bestand, der Frieden kannte, der übersprudelnd war von Leben und nichts Böses in sich trug. Das ist der Ursprung, das ist die Idee, das ist das, was Gottes Plan war. Der Mensch entschied dagegen. Und die Story hätte auch genau da enden können. War ein Versuch wert. Wir haben festgestellt, blöde Idee. Naja, shit happens. Ein Versuch war es wert, Versuch gescheitert, weiter geht's. Aber Gott wäre nicht Gott, wenn er nicht gesagt hätte, ich gebe meine Menschen nicht auf. Ich werde sie nicht dahinter hinterlassen und dort lassen, wo sie sich hin manövriert haben. Ich möchte mit ihnen immer noch Beziehung haben, auch wenn sie sich im ersten Moment gegen mich entschieden haben. Und er macht Folgendes, er macht auf sich aufmerksam. Er findet Menschen, die ihm vertrauen und die ihm glauben, das, was er zu erzählen hat. Und die erzählen es in ihren politischen Gemeinden weiter. Wer dieser Gott ist, was er eigentlich geplant hat, dass er gut ist, dass er das Beste möchte, dass er mit einem ist, egal ob man sich alleine fühlt oder nicht, der einen Plan für jedes einzelne Leben hat und nicht nur das, er kennt die auch noch beim Namen. Der weiß, wie viel Haare er auf dem Kopf hat, wie die Augenfarbe ist und wie alt die Person tatsächlich ist. Diese Botschafter nannte man damals Propheten und sie haben in Wort und Tat das weitergegeben, was sie von Gott erzählt bekommen haben im 1:1. Die Botschafter relativ simpel. Da ist ein Gott der Liebe, der will Beziehung, die vor langer, langer Zeit kaputt gegangen ist. Und er will Beziehung für jeden Einzelnen. Und um das zu bekommen, musst du entscheiden, Mensch, heute, hier und jetzt, ob du das möchtest oder nicht. Das ist die Message. Es gab hunderte von diesen Propheten und hatten alle die gleiche Botschaft. Dreht euch um zu diesem Gott, vertraut ihm, denn er meint's gut mit euch. Da, wo ihr drinne steckt, könnt ihr euch nicht selber befreien. Er kann es. Die Propheten waren wie Megaphone. Sie waren laut, sehr unkonventionell und haben verrückte Sachen gemacht. Und sie erzählten, dass es sich lohnt, an ihnen einen festzuhalten, dass der kommen wird, der eine Brücke ist. Sie haben von einem berichtet, nicht nur erzählt, wie Gott ist, sondern gesagt, da gibt es einen Weg, der kommt noch und ihr werdet ihn erkennen. Aber woran werden die Leute denn ihn erkennen? Wir lesen im Jesaja an 3 Stellen, Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden gesund, also kranke Menschen, Taube hören, Tote werden zum Leben erweckt und den Armen wird die gute Botschaft verkündet. Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden gesund, Taube hören, Tote werden zum Leben erweckt. Jesus war und ist der einzige Mensch, der auf dieser Welt gelebt hat, der genau diese Dinge getan hat. Ihm war egal, wo du herkamst, wie viel Geld du auf deinem Bankkonto hattest, wie alt du warst oder wie du aussiehst. Auch das Geschlecht war ihm egal. Er wollte Beziehung zu seinen Menschen und wollte die Beziehung wiederherstellen und hat all das erfüllt. All diese absolut spektakulären großen Dinge hat er getan, damals im Neuen Testament. Jeder, der eine Begegnung mit diesem Jesus hatte, der konnte nicht mehr anders. Er hat sich verändert von innen heraus. Er blieb nicht mehr derselbe. Stück für Stück hat er sich verändert in dem, was Gott zu ihm sagt, wie er ihn gesehen hat. Im Neuen Testament ist Jesus die zentrale Person, die das Alte und das Neue Testament verbindet, die das Bindeglied ist von dem Alten und dem Neuen und diesem Blick zeigt, das ist ein ganzer Gott und ein und der gleiche, gestern wie heute. Und der Plan Gottes, er wollte die Trennung wiederherstellen und wollte Beziehungen wieder machen. Heute ins Übertragene, er hat durch Jesus die Trennung überbrückt und hat durch Jesus Beziehungen wiederherstellen können. Jesus hat das möglich gemacht, ein für alle Mal. Ich sagte gerade, dass jemand, der Jesus folgt, dass er gar nicht mehr gleich bleiben kann. Nun, ein Kollege von mir, ich finde, er kann die Bibel auswendig. Ich finde, der ist krass cool unterwegs, der liest unglaublich gern und kann alles Mögliche noch dazu erzählen. Er ist irgendwie unterwegs und er merkt plötzlich, dass Gott ihm sagt, du hör mal, dieser eine Punkt, ich würde mir so wünschen, dass du den veränderst. Ich habe auch schon einen Plan, wie du das machen kannst. Die Frage ist, willst du das? Und er weiß aus den Geschichten aus der Bibel, es kommt nicht gut, Gott Nein zu sagen. Also sagt er, weißt du, ich würde das schon machen. Du müsstest mir einfach nur sagen, dass du mir eine Geschichte zeigst aus deinem Buch, in Klammer auf, was ich so gut kenne, Klammer zu, die ich noch nicht gekannt habe. Dann werde ich das tun. Lächelnd haben wir uns genau an diesem Tag getroffen und ich war unglaublich aufgeregt und habe gesagt, Junge, du wirst nicht glauben, was mir passiert ist. Ich habe heute Morgen die Bibel gelesen und ich glaube, da habe ich eine Geschichte gefunden, die hat Gott erst heute Morgen hier reingeschrieben. Ich habe die noch nie gelesen und ich verstehe überhaupt nicht, warum ich die überlesen konnte, weil ich lese jetzt schon so lange, jahrelang diese Bibel. Die kennst du bestimmt. Und sein selbstsicheres Lächeln wurde etwas bröckelig und ich zeigte ihm die Stelle. Genau, er kannte sie nicht. Und er erzählte mir, Doro, ich habe einen Deal mit Gott gemacht. Da sage ich, hey, du weißt doch, Deals mit Gott sind einfach ein bisschen schräg. Was mussten machen? Jemand, der mit Gott unterwegs ist, kann nicht derselbe sein. Und Gott liebt es, Deals zu machen. Er liebt es, wenn wir mit ihm uns unterhalten, mit ihm unterwegs sind. Er liebt es, wenn wir mit ihm diskutieren und ehrlich sind und sagen, das nervt mich jetzt gerade. Es ist okay, dann lass uns gucken, wie wir das überwinden können. Wer Gott begegnet, kann nicht mehr derselbe sein. Wer Gott begegnet, der begegnet einem Gott, der immer derselbe ist, der gleiche ist, damals wie heute, wie morgen. Und derjenige wird sich verändern zu einem Megafon, wenn er das möchte, in Wort und Tat. Du musst nicht laut sein und spektakulär und andersartig. Du kannst auch leise und unscheinbar sein und unsichtbar. Gott nutzt dich trotzdem für das, was er in deinem Umkreis machen möchte. Hey, ich habe was in letzter Zeit gelesen, das möchte ich euch nicht vorenthalten. Ich finde es einfach zu cool. Die ersten fünf Bücher Mose, genau, die ersten fünf Bücher, die wir lesen im Alten Testament, sie haben nicht nur 1., 2., 3., 4., 5. Mose, sondern sie haben Bedeutungen, sie haben Namen. Und diese Geschichte erzähle ich euch jetzt. Genesis bedeutet Schöpfung, bedeutet, jeder Mensch kann einen Neustart machen. Exodus bedeutet Auszug, Vergangenes beenden, einen Cut ziehen. Irgendwann muss jeder Mensch entscheiden, vertraue ich dem Gott oder vertraue ich ihm nicht? Gehe ich ihm nach oder bleibe ich da, wo ich bin? Levitikus bedeutet Gesetz. Das sind Anweisungen befolgen, bedeutet das. Gott gibt Anweisungen, Leitplanken, um dir und deinem ganzen Umfeld Leben zu ermöglichen, Leben im Überfluss zu ermöglichen. Es macht Sinn, diese zu befolgen, damit dein Umfeld und du selbst zum Aufblühen kommst. Numeri sind Zahlen, mein absolutes Nicht-Lieblingsbuch. Ich mag keine Zahlen. Aber es bedeutet Ordnung herstellen. Gott kann aus deinem Chaos, aus deinem Tohuwabohu etwas kreieren. Aus Todbringendes kann er Leben schaffen. Aus deinem Nichts kann er Dinge erschaffen und ordnen. Es ist kein Problem für ihn. Deuteronomium, Wiederholung. Erinnere dich, Gott ist an deinem Leben mehr interessiert, als du es dir jemals vorstellen kannst. Mich hat bewegt Folgendes, diese 5 Bücher Mose und ihre Bedeutungen in den, genau wie sie genannt werden, zeigt das große Bild der Bibel. Gott ist ein Gott der Liebe, er möchte Beziehung mit jedem Einzelnen. Er hat den Weg freigemacht, dass das möglich ist. Er bleibt da nicht stehen und sagt, ich will Ordnung wiederherstellen. Ich möchte, dass du und dein Umfeld zum Aufblühen kommen. Und ich wünsche mir, dass du dich erinnerst, dass ich der Gott bin, der dich liebt, der nichts machen wird, was einfach dich zerstören wird. Ich bin bei dir, wohin du auch gehst. Das, was Gott im Alten Testament ganz am Anfang gesagt hat, hat für heute noch Bestand. Er ist der gleiche in der ganzen Bibel hindurch. Wir lesen, Himmel und Erde werden vergehen. Das, was er ganz am Anfang geschafft hat, erinnert ihr euch? Der erste Satz der Bibel, Himmel und Erde hat Gott geschaffen. Sagt er jetzt hier, Himmel und Erde werden vergehen. Aber meine Worte, Klammer auf, die wir auch in der Bibel lesen können, Klammer zu, werden nicht vergehen. Sie bleiben ewig. Sie bleiben da. Gott hat die Worte Menschen gegeben, damit sie es aufschreiben konnten. Und Worte geben heißt Worte reden. Das kann ich nur, wenn ich lebendig bin. Und unser Gott ist lebendig. Er ist das Leben selbst. Und er ist der gleiche, damals wie heute wie morgen. Ich mache noch ein Gebet mit ihm, mit dem Lebensspender und Lebensbringer. Und Gott, ich danke dir, dass du nicht bei unserem Nichts stehen bleibst. Ich danke dir, dass du aus allem etwas Lebendiges machen kannst, etwas Großartiges machen kannst. Du weißt, wo jeder Einzelne jetzt gerade steht und wo er ist. Und ich spreche Leben hinein in deine Situation. Nicht nur irgendwelches Leben, sondern das Leben, was Jesus aus dem Tod herausgeholt hat. Da, wo du stehst, ist nicht das Ende. Es geht weiter. Ich danke dir, Gott, dass du der gleiche bist, gestern, heute und morgen, dass du dich nicht veränderst und dass wir darauf uns vertrauen können, dass es gut kommt. Mit dir zusammen. Deine Bedingungen und deine Definition von gut. Ich danke dir für deine Liebe zu uns, die unumstößlich ist. Dass du uns siehst. Versprochen hast, bei uns zu sein, wo wir auch sind. Und dass du es nicht nur gut meinst, sondern auch gut machst. Ich danke dir, bist du der Gleiche. Und wirst es bleiben. Amen.